zusammen mit den Eigenschaften der Dinge angehen. Prinzipiell hier mal etwa eine Darstellung, die damit zu tun hat, wie ich am Anfang ein schönes Bildchen gezeigt habe, über den Tellerrand hinaussieht. Ja, man kann die Dinge natürlich auch ein bisschen verallgemeinern versuchen, auf einem höheren Level zu sehen. Das heißt, wenn ich Information von einem Ort zu einem anderen übertragen möchte, ja, dann brauche ich ein System, das hier die Information entsprechend als elektrisches Signal darstellt, ein System, das die Information dem Kanal, sozusagen Übertragungsmedium, aufprägt und ein System, das es aus diesem wieder extrahiert. Das Problem ist nur am Übertragungsweg, dass sich hier um ein physikalisches Medium handelt, ist gewissen Turbulenzen unterworfen. Ja, wenn ich es amplitudenmäßig hier ausdrücke, das heißt, wir hier nichts anderes als eine Messung, und jede Messung ist fehlerbehaftet aufgrund der chaotischen Natur, in der wir im Wesentlichen hier leben oder in der Umgebung, in der wir hier arbeiten wollen. Ja, das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen hier deuten schon an, wo wir mathematisch hinwollen. Ja, das heißt, Entscheidungstheorie, Hypothesentest und so weiter. Kommunikationssystem ist dadurch involviert, da wir die Information als binäre Symbole hier übertragen. So, wir verwenden, wie bereits erwähnt, Signale. Das heißt, wir bilden Information so ab, dass wir hier mit den elektrischen Signalen die Information darstellen, diese dann auf die Reise schicken und dann wieder an der Gegenstelle die Information aus diesem elektrischen Signal extrahieren. Da wir hier elektrische Signale verwenden, muss ich natürlich mit allen Störungen rechnen, die auf elektromagnetische Signale wirken können. Ja? Und diese Störform, die wir hier verwenden, ist additives, weißes, gausches Rauschen. Ja, das ist immer diese Störung, wiederhole es noch einmal, wenn Sie unter einem Blechdach sitzen und es regnet, was Sie so hier als Rauschen dann auch wirklich hörbar gemacht wird. So, das heißt, ich muss hier, wenn ich die Information wiedergewinnen möchte, hier eine Detektion vorsehen. Ja, das heißt, die Detektion ist der Vorgang, wo die Information extrahiert wird. Das heißt, mathematisch gesehen, ich muss eine Auswahl treffen aus einer bestimmten Anzahl von Möglichkeiten. Das heißt, ich muss Hypothesen aufstellen und dann entsprechend nach bestimmten Kriterien für mich für irgendeine spezielle entscheiden. Da gibt es natürlich die Strategie von Bayes, die hier besagt, ich entscheide mich zum Beispiel für die höchste a priori Wahrscheinlichkeit besitzt, dass eine bestimmte Hypothese richtig ist. Eine bestimmte Hypothese ist mit einer bestimmten Signalstruktur verbunden. So, eine kleine Definition noch, das heißt, was ist die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit? In dem Fall betrifft es natürlich auch die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, es ist jene Wahrscheinlichkeit, mit der eine Verwechslung stattfindet. Das heißt, ein Symbol in ein anderes übergeht und hier während der Übertragung hier eine Mutation erfährt. So, wie schaut der Sachverhalt jetzt da aus hier in Kurzschreibweise? Ja, das heißt, wir haben hier eine diskrete, gedächtnislose Quelle. Und wir haben hier einen diskrete, gedächtnislosen Kanal. Das heißt, wir füttern hier ein bestimmtes Alphabet X hinein und erhalten hier ein bestimmtes Alphabet Y. Das heißt, wir nehmen nur ein paar Annahmen ins Treffen über die Statistik der Information, der Quelle, die diese Information betrifft. Das heißt, wir nehmen hier mal eine binäre Quelle an, das heißt, sie kann nur Einsen und Nullen produzieren. Und der Kanal soll hier symmetrisch sein. Und wir zeichnen den als inär-symmetrischen Kanal oder binary symmetric channel. Warum das eine gute Annahme ist und eine legitime Annahme ist, komme ich dann gleich zu sprechen. So, das heißt, ich habe hier eine bestimmte Möglichkeit, ein Alphabet, das die Quelle hier produziert. Ja, das heißt, die Quelle produziert hier zum Beispiel als Zufallsvariable ausgedrückt ein x1, wenn x gleich 1 ist und zum Beispiel x0, wenn x gleich 0 ist. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit, und zwar mit welcher Auftrittswahrscheinlichkeit sind diese Symbole oder Bits produziert, ist auch gegeben. Das heißt, wenn P1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 ist, und P0 ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 0 ist. Da hier nur zwei Symbole vorkommen, kann ich die eine mit der anderen ausdrücken. Das heißt, wenn ich sage, das ist P1, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 vorliegt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine 0 generiert wird, mit 1 minus P1 gegeben. So, das heißt, ich kann meinen binärsymmetrischen Kanal hier mit x und y so betrachten. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, die hier hineinkommen können, nämlich x1 und x2, in dem Sinne natürlich hier x1 und x0. Ich habe es hier mit x1 und x2 bezeichnen, weil wir dann später, wenn wir echte Symbole haben, die natürlich durchnummerieren, dann hat natürlich das 1-Symbol nicht den Bezug zum Bit 1, sondern zum Symbol 1 und x2 hat den Bezug zum Symbol 2 und natürlich nicht mehr hier im Sinne für Bit 0. So, da kommt irgendwas heraus. Das heißt, da muss natürlich ebenfalls, gibt es ja zwei Möglichkeiten, nämlich y1 und y2. Die Möglichkeit, die ich hier habe, diesen Kanal zu beschreiben, ist ausschließlich in statistischer Natur, das heißt durch Übergangswahrscheinlichkeit. Das heißt, wie definiert man Übergangswahrscheinlichkeiten? Hier drunter dargestellt x1, x2, y1 und y2 und ich gehe jetzt vom Fehlerfall aus. Ja, das heißt, wir verhalten uns jetzt momentan so wie die Mathematiker. Wir suchen oder wir wollen natürlich eine fehlerfreie Übertragung haben. Das Ereignis, das uns aber interessiert, ist der Fehlerfall. Ja, das ist nämlich das, was wir nicht haben wollen, aber das ist momentan unser Interesse herauszufinden. Das heißt, der Fehlerfall bedeutet hier ein Übergang immer von einem zum anderen. PE ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Wenn PE zum Beispiel 0,1 ist, dann habe ich hier die Wahrscheinlichkeit, dass jedes zehnte Symbol in ein anderes übergeht. Ja, das ist einfach nur mit der Wahrscheinlichkeit ausgedrückt. Dann ist natürlich dieses, dass es hier gleich bleibt oder richtig empfangen wird, richtig detektiert wird, natürlich 1 minus dieser Wahrscheinlichkeit, dass es falsch empfangen wird. Ja? Und jetzt sehen Sie, wieso der Kanal so vernünftig ist, wenn ich hier sage, ein binärsymmetrischer Kanal. Ja? Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier der Kanal keine besondere Präferenz für irgendein bestimmtes Symbol hat. Ja? Also, ich diskriminiere das 0-Bit zum Beispiel. Ja? Das übertrage ich viel öfters falsch als das 1-Bit, weil das ist mir sympathischer oder nicht sympathischer oder wie immer. Ja? Der Kanal ist objektiv, das heißt, ich habe dieselben, im Wesentlichen dieselben Kurvenformen mit der gleichen Information, die drinnen steckt. Dann habe ich einmal was ich plus 1 und einmal minus 1. Ja? Aber von der Struktur her schaut die gleich aus. Die Störung ist additiv, sie ist weiß. Und sie ist gausche Natur und sie ist mittelwertfrei. Ja? Damit verfälscht die Störung auch nicht diese Information, die da drinnen steckt. Ja? Das heißt, es gibt keinen Grund, hier für den Kanal irgendetwas zu verzerren da drinnen. Ja? Das heißt, dass aus einer 1 eine 0 wird und aus einer 0 eine 1 wird, ist der gleiche Fehlermechanismus. Ja? Das heißt, es gibt keine gewichtete Verhalten hier, wo der Kanal unfair wäre. Daher sagt man auch, hier bei einer fairen Quelle zum Beispiel, hängt es natürlich davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit hier ein 1 und 0 generiert wird. Und eine faire Quelle ist eine, die ebenfalls keine Präferenzen für irgendein Bit hat, nämlich 1 oder 0 hat, und daher ist bei einer fairen Quelle die Auftrittswahrscheinlichkeit, dass sie eine 1 erzeugt oder eine 0 erzeugt, gleich, dann wird betrachtet ein Halb. Ja, das heißt, über längere Zeit betrachtet, erzeugt diese eine faire Quelle gleich viele Null wie Einsen an Symbolen drin. Ich kann diesen Sachverhalt natürlich hier in Matrixform schreiben, um da hier mit diesem Bild konform zu gehen. Der Übergangswahrscheinlichkeiten kann ich hier in einer sogenannten Kanalmatrix festhalten. So, worum geht es jetzt eigentlich? Ja, bis jetzt haben wir den abstrakten Level gehabt, also Übergangswahrscheinlichkeiten. Ja, das heißt, wann wird aus einem 1 eine 0 oder so? Ja? Das heißt, ich kann ein Detektionsproblem aber auch anders darstellen, ein bisschen ingenieurmäßiger. Das heißt, jetzt kommen wir wieder auf die darunterliegende Ebene, nicht das Ergebnis, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für den Übergang, das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, bekommen wir jetzt aufgrund von Signaleigenschaften. Ja? Das heißt, ingenieursmäßig haben wir ja immer mit Signalen zu tun. Das heißt, ich brauche jetzt irgendeine Beziehung hier, um dieses PE zu berechnen, das sich im vorhergehenden Modell als gegeben angenommen hat. Ja, aber irgendwer muss man sagen, wie groß dieses PE ist. Ja? Und wenn das jemand sagen kann, dann bin ich fertig mit dem Bild, das ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wenn mir das nicht jemand sagen kann, dann muss ich mir sagen, was passiert am Übertragungsweg. Das heißt, er muss mir sagen können, welche Störung liegt vor, welche Art ist diese Störung, gibt es andere Teilnehmer drinnen, und da muss ich mir womöglich noch überlegen, wie man diese Störung modelliert. Das heißt, wie man sie statistisch erfassen kann. Uns ist diese Arbeit sowieso abgenommen. Wir gehen davon aus, dass die Störung additives, weißes, gausches Rauschen ist. Ja? Additiv bezieht sich auf die Amplitude, das heißt, es überlagert sich die Amplitude, sie addiert sich zur Amplitude, weiß, werden wir dann später noch kennenlernen, na, haben wir schon kennengelernt, im Wesentlichen ist weiße, heißt, dass noch so benachbarte Samples nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich es mit der Korrelationsfunktion betrachte, wenn ich es im Spektralbereich betrachte, das heißt im leistungsdichten Spektrum, dann kommen alle Spektralanteile gleich stark vor. Ja, das war unser additives, weißes, gausches Rauschen. So, jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, wann trifft man eine Entscheidung und was passiert da, dazwischen. Das heißt, wir übertragen unsere Information mit Kurvenformen. Ja, das heißt, innerhalb einer bestimmten Dauer, der sogenannten Symboldauer, nehme ich zum Beispiel hier 0 equal to 0, das heißt einen bestimmten konstanten Wert, den kann man hier mit groß A festlegen, und innerhalb dieser Zeitspanne, innerhalb der Symboldauer, ändert sich dieser Wert nicht. Das heißt, er bleibt konstant auf diesem Wert. Das, was sich ändert, ist die Störung. Ja, das heißt, ich nötige sozusagen die Störung, oder die Information in der Störung liegt, sich zu outen. Ja, das heißt, ich weiß, ich habe einen konstanten Wert, das ist mein Rücksignal. Ja, und darüber alles, was irgendwie fluktuiert und sich ändert, das kann nur von der Störung herkommen. Weil ich weiß, welche Kurvenform ich verwende. So, das heißt, ich brauche jetzt natürlich ein genau definiertes Intervall, nämlich meine Symboldauer als Zeitabschnitt. Innerhalb der Symboldauer hat das Rücksignal einen konstanten Wert. Ja? Einen gleichen Teil, würden die Ingenieure sagen. Ja? Alles, was nicht gleich ist, ist was Böses in dem Sinne. Ja? So, das heißt, ich kann jetzt da hier, habe ich die Statistik oder die Amplitudenstatistik hier für ein Symbol, das heißt, immer war nur ein konstanter Wert. Ja? Nehmen wir an, die Symboldauer kann beliebig lang werden. Nehmen wir mal an, aber mein Minutensignalwert ist immer konstant, immer dieser Symboldauer. Und jetzt zeichne ich sozusagen die Amplitudenverteilung, ja, von dem gesamten Signal, das ich hier empfange. Wenn Sie wollen, können Sie das sehr, sehr dicht samplen und so. Und dann tragen Sie alle diese Amplitudenwerte in einem Histogramm zusammen. So, was passiert? Ich habe hier dieses Histogramm hier dargestellt. Ja, das heißt, das entspricht, diese Kurvenform entspricht der Störung. Ja, das ist die gaussche Glockenkurve, die da drinnen steckt. Sie ist lediglich, da die Störung mittelwertfrei ist, ist lediglich verschoben worden um einen Gleichanteil A. Ja, und der Gleichanteil A ist nichts anderes als die konstante Amplitude, die ich hier in diesem Intervall als Nutzeigenschaft hier interpretiere und auch übertrage. Ja, das heißt, das, was sich nicht ändert, das ist das Gute. Das, was sich ändert, ist das Böse. Das, was sich nicht ändert hier, ist hier das Maximum, tritt hier das Maximum auf. Das heißt, das ist die Amplitude A meines Nullsignals. Soweit konform? Ja? Gut, wenn ich weiß, wie das Ganze funktioniert, wie die Störung agiert, wenn ich weiß, dass innerhalb dieser Zeitspanne mein Signal sich nicht ändert und jede Änderung von irgendwo anders herkommen muss, dann kann ich natürlich diese Information zur Entscheidung ausnutzen, benutzen. Ja? Das heißt, was suche ich hier? Jetzt gehe ich wieder auf ein bisschen Statistik, das sind die Erwartungswerte, der Erwartungswert von Z. Z ist das Sample des Nutzsignals mit der überlagerten Störung. Ja? Das heißt, ich kann mir dieses natürlich ganz formal zusammenschreiben als Addition zweier Zufallsvariablen, nämlich hier mit A plus N. A ist aber eine Konstante, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich habe alles so aufgebaut, dass es eine Konstante ist. Ja? N ist das, was sich hier ändert. Wichtig ist, dass das N keinen Gleichanteil hat. Ja, das muss mittelwertfrei sein, diese Störung. So, dann kann ich einfach formal ausrechnen und sagen, ja, das ist eine Summe. Die beiden haben miteinander nichts zu tun. sie sind statistisch unabhängig, das heißt, der Erwartungswert eines konstanten Wertes ist natürlich, wenn sich nichts ändert, ist A selbst. Und da habe ich nur den Erwartungswert hier meiner Störung. So, die Störung hier für AGN ist wichtig, dass sie mittelwertfrei war. Warum? Wenn ich hier den Erwartungswert bilde, dann habe ich hier sozusagen eine Gewichtung drinnen stecken. Das heißt, so etwas Ähnliches wie ich summiere hier auf. Ja? Das heißt, wenn ich die Änderungen nach oben und unten gleich sind, über einen längeren Zeitraum betrachtet, und ich immer die Summe bilde von etwas, was einmal drüber, einmal drunter liegt, und so sehr, sehr viele aufsummiere hier, dann wird sich das irgendwo herausmitteln. Ja? Das heißt, ich muss jetzt natürlich viele Symbole betrachten, ja? mit dieser Erklärung. Ja? Für ein einziges Symbol habe ich nur einen einzigen Sample, einen einzigen Wert meines Störvorganges. Einen einzigen Wert meines Flugsignals, einen einzigen Wert meines Störvorganges. Das heißt, in Summe wird sich das aber hier zu Null ergänzen. Warum? Weil das dann mittelwertfrei ist. Und damit habe ich hier einen wunderbaren, schönen Schätzwert für mein Flugsignal, nämlich die Amplitude A. Ja? Das heißt, wiederhole es noch einmal, wichtig ist, dass mein Nullsignal sich nicht ändert innerhalb des Beobachtungsintervalls. Aber ganz allgemein ausgedrückt, das Beobachtungsintervall ist das Symbol Dauer. Das heißt, innerhalb dieser Dauer kann ich beobachten, aber am Ende muss ich eine Entscheidung treffen. Ja? Da muss ich eine treffen, egal welche sie auch immer sein wird und ob sie richtig oder falsch ist. Aber ich muss eine Entscheidung treffen. Das andere ist, die Störung muss mittelwertfrei sein. Ja? Das heißt, der Detektor, die Idee, die da dahinter steckt, ist die, der Detektor, dem sage ich, suche nach einem Gleichanteil. Über einem Hund, was? Und so, ja, sage ich dem Detektor, suche den Gleichanteil. Der Gleichanteil ist das, was ich suche. Ja? Und alles, was nicht einem Gleichanteil ähnlich ist, was sich ändert, das ignoriere. Ja? Der Detektor ist darauf getrimmt, den Gleichanteil zu suchen. Jetzt wissen Sie auch, warum in der Störung kein Gleichanteil vorkommen darf. Ja? Weil den findet er auch. Ja? So ein Hund, der hat eine bestimmte Nase und so, einen bestimmten Geruch. Und was Gleichanteil ist, riecht für ihn gleich und damit kann er es nicht unterscheiden. Ja? Da bringt halt irgendwas Falsches daher. Also, ja? Ja? Das Schöne ist daran, sehr viele Störkurvenformen sind wirklich gleichanteilfrei. Daher additives weißes gausches Rauschen ist für uns als Störform immer ohne Gleichanteil. Ja? Der Trick ist, Gleichanteil ist gut, Wechselanteil oder irgendwas, was sich ändert, ist schlecht. Ja? So, das ist eigentlich die ganze Idee, die dahinter steckt. Und jetzt brauchen wir nur diese Idee in Gleichungen umzusetzen und zu schauen, ich habe nicht nur ein Symbol, das 1 Symbol, sondern ich habe auch ein Null-Symbol. Das Null-Symbol, ich habe hier rot dargestellt, das 1-Symbol, das wäre hier der Mittelwert, das Maximum hier bei 1. Und ich habe hier das Blaue dargestellt, da ist der Mittelwert hier bei minus 1. Das heißt, ich habe eine Kurvenform, 0 dort 0 von minus 1 plus 1, wann entsprechend die Information eine 1 oder eine 0 ist. Ja? So, hier noch einmal alle diese Punkte hier, werde ich jetzt genau zerlegen. Ja? Das heißt, wenn man Hypothesen setzt. Es stehen prinzipiell nur zwei Hypothesen zur Auswahl. Das heißt, ich muss mich entscheiden, am Ende dieses Intervalls, war jetzt eine 0 da oder war eine 1 da. Die Annahmen, was sind die Annahmen? Wir haben hier einmal polare Signalisierung. Das heißt, ich stelle meine 1 und meine 0 als Null, Dir und Zero Kurvenform dar und ich interpretiere hier meine 1 als eine positiven, also etwas, was über 0 liegt und meine Information 0 etwas, was unter diesem Wert liegt, also wird mit minus 1 dargestellt. Ja, prinzipiell. So, die Störung ist mittelwertfreies AGN. Die Quelle ist eine faire Quelle, das heißt, sie produziert Nullen und Einsen gleich wahrscheinlich, mit gleicher Auftrittswahrscheinlichkeit. Wenn sie das nicht tut, wenn sie böse ist, wenn sie das nicht tut, dann gibt es Möglichkeiten, sie zu zwingen, dass sie das tut. Und das werden wir dann in einem späteren Kapitel kennenlernen mit Quellcodierung, wo mehr oder minder hier die Symbole, die Kurvenformen so gestaltet werden, dass alle Symbole oder alle Beteiligten sozusagen gleich wahrscheinlich oder gleich oft vorkommen. Ja? Das heißt, wenn es nicht so ist, wir können das so machen. Ja? Es gibt Kochrezepte, wenn Sie so wollen, um dieses zu erreichen. Ja? Also das ist nicht eine Voraussetzung, die nicht erfüllbar ist oder einfach nur ideal ist, wenn wir sonst nicht rechnen können, sondern das ist auch eine Voraussetzung, die ich auch wirklich ingenieurmäßig erzwingen kann. Ja? Gut. Und wir nehmen einmal, ich nehme es jetzt davor aus, hier Null Turn to Zero Pools Formen. Ja? Die kommen dann später, die ich Ihnen erkläre. Null Turn to Zero heißt einfach einen konstanten Wert über der Symboldauer. Ja? Mehr brauchen wir momentan nicht wissen. Ja? Die Hypothese H0 heißt, entscheide dich für eine Minus 1 und so weiter. Ja? Entscheide dich natürlich für H1, für Plus 1, wenn das eine oder das andere stattfindet. So, eine kurze Bemerkung noch. Jetzt haben wir alles aufgearbeitet, was irgendwie notwendig ist, um berechnen zu können. Eines noch, damit es in der Klarheit nicht untergeht. Ich treffe immer nur eine einzige Entscheidung innerhalb eines Beobachtungsintervalls. Ja? Eine einzige Entscheidung. Ja? Eine 1 oder eine 0. Es wird auch in diesem Intervall immer nur eine 1 oder eine 0 übertragen. Ja? Das heißt, ich habe entweder innerhalb eines Beobachtungsintervalls die rote Kurve vorliegen oder die blaue Kurve vorliegen. Es scheint so, da hier beide gleichzeitig gezeichnet sind, dass sie gleichzeitig innerhalb des Symbols auftreten. Das ist nicht der Fall. Ja? Also das ist klar geworden. Ja? Wenn nur hier die aufgezeichnet, also nur die Zeitdiagramme zeichnen, ist auch üblich so. Ja? Aber es ist ganz wichtig, beide treten natürlich nicht gleichzeitig auf. Aber das ist eine bestimmte statistische Beschreibung, wenn eine 1 gesendet wurde, und das ist hier sozusagen die amplitudenmäßige Beschreibung, das Amplitudendichte hier, wenn eine 0 gesendet wird. Und der Vergleich dieser beiden liefert mir dann ein Maß, wie ich mich zu entscheiden habe. Ja, wir werden dann das Prinzip als Maximum Likelihood-Prinzip darstellen. Bevor wir zu dem kommen, ein bisschen eine Visualisierung. Ja. Wir können das vielleicht ein bisschen als kindlich betrachten oder so irgendwie. Aber vielleicht ist es doch irgendwie brauchbar für diejenigen, die aus keinen HTLs kommen. Ja? So, ich habe hier nichts anderes gemacht, als nur einmal dargestellt hier, wie die Signal-zu-Störverhältnisse sind, wenn ein gutes SNR herrscht. SNR ist die Abkürzung für Signal-to-Noise-Ratio, und zwar als Leistungsverhältnis. Ja, das Leistungsverhältnis. Ich habe hier zum Beispiel das abgebildet, dann auf IB zu N0, das ist die Energie, die da drinnen steckt, bezogen auf die spektrale Rauschleistungsdichte. Ja, ist, wenn ich hier bestimmte Voraussetzungen treffe, äquivalent im SNR. Also momentan, ich werde es dann später gleich auflösen, später diese Woche vielleicht noch, ja, auflösen, dass das sozusagen gleichbedeutend ist. Entscheidend ist nur das eine. Ich habe hier ein 1-Symbol und habe hier ein 0-Symbol dargestellt. Ja, ich stelle immer nur zwei dar, und sie stehen als Repräsentanten hier. Ja, ich übertrage natürlich viele Einsen, viele Nullen in einem bestimmten Muster, wie es halt die Quelle produziert. Und über einen längeren Zeitraum betrachtet, also über 10.000 solcher Bits, dann sollten in Summe halt 5.000 Null gewesen sein und 5.000 Einsen gewesen sein. Hier Spannungsform vertreten. So, das Rote, was da drauf sitzt, ist die additive Störung. Und Sie sehen, die additive Störung, weil die mittelwertfrei ist, pendelt sie natürlich um diesen Mittelwert herum. Und der blaue Mittelwert innerhalb dieses Intervalls hier, den habe ich vorgegeben. Ja? Als Konstrukteur sozusagen dieses Kommunikationssystem. Wenn es minus 1 ist, dann, wenn eine Information 0 übertragen wird, dann pendelt es natürlich da hier herum. Und Sie sehen schon, da irgendwie angedeutet, die Mittelwertfreiheit. Ja? Das heißt, ich extrahiere sozusagen diesen Gleichanteil, entweder hier ist er drunter, das wäre meine Referenzschwelle, oder ist er drüber und entscheide mich dann. So, wenn ich hier jetzt zum Beispiel dieses mit 10.000 Bit fortgesetzt mir denke, ja? Gleichhäufiges Vorkommen und so, ja? Und ich addiere da oben nur alle, die zu den 1 Bits gehören, und zwar amplitudenmäßig, ich sample die halt. So, die Amplitude ist so groß, der ist dieser Amplitudenwert und der ist so oft vorgekommen. Der Amplitudenwert, das ist der da, der ist so oft vorgekommen. Ja? Und dann sammle ich sozusagen alle Informations-Null-Übertragungen zusammen und bilde hier das Histogramm. Ja? Da sehen Sie, das Rote ist das Histogramm, das zu den Einsen gehört. Das Blaue ist das Histogramm, das zu den Nullen gehört. Ich habe sie sehr allgemein bezeichnet als Signal 1 und Signal 0. So, dann habe ich hier zwei Dichten stehen. Die eine Dichte ist, das Z ist meine Entscheidungsvariable. Das Z ist nichts anderes als mein Nullsignal plus der Störkomponente. Ja, Z ist das zusammengesetzte Signal, das additive wir vorher gehabt haben, a plus n. Ja, also gibt es z immer. Dass es hier eine Variation von z gibt, liegt nur daran, dass die Störung variiert. Das Nullsignal würde immer den gleichen Wert hier liefern. Ja? Genauso hier. Ja? Das Blaue ist sozusagen die amplitudenmäßige Aufbecherung meines 1-Bits hier aufgrund der Störung. Das da ist die Aufbecherung sozusagen meines 0-Bits, wenn ich es übertrage hier mit bipolarer Kurvenform, Double Turn to Zero, mit additiver Gaußscher Störung. Ja? Ich kann das formal schreiben als P von Z, wenn 1 gesendet wurde, als P von Z, wenn 0 gesendet wurde. Ja, ganz allgemein. So, hier ist das SNR ein gutes SNR. Ja, also gute Verhältnisse, die Nullsignalamplitude ist sehr groß und die Störung ist im Vergleich dazu um einiges kleiner. So, dasselbe Sachverhalt mit anderen SNR. Ja, das heißt, ich habe hier schlechtes SNR, das heißt, meine Nullsignalamplitude, der Gleichanteil der Störung, das heißt, das rote Signal, ist das Summensignal natürlich. Ja. Hier habe und da ist entsprechend dann eine Null gesendet wurde. So, wenn ich dasselbe Prinzip jetzt anwende, hier für viele solche Übertragungen, die Histogramme hier zeichnen, dann sehen Sie, dass die beiden Histogramme ineinander wachsen. Ja? Das heißt, das Ineinanderwachsen ist eine schlechte Tendenz. Ja? Die schlechte Tendenz deswegen, wenn sie nicht ineinander wachsen, dann habe ich hier eine Entscheidung, das heißt, die Entscheidung ist hier Null, die Entscheidungsschwelle ist hier Null, dann sage ich, ist drunter, das ist drüber. Da alle Einsen hier drüber liegen, sind das lauter richtige Entscheidungen. Da alle Nullen hier eindeutig drunter liegen unter diesem Wert hier, sind auch die Nullbits alles richtige Entscheidungen. Das heißt, der hat keine Chance, einen Fehler zu machen. Wenn sich, wie gesagt, der Fehlermechanismus oder die Fehlentscheidung tritt erst auf, wenn die Störamplitude so stark war, dass sie die Nutzeramplitude zwingt, die Polarität zu ändern. Das heißt, ich brauche zum Beispiel diesen blauen Wert hier irgendwo da drüber. Das heißt, der darf nicht da drüber kommen. Der rote, der darf nicht da drunter kommen. Bei schlechten SNR sehen Sie, liegen es massiv drüber oder drunter. Ja, das heißt, hier habe ich wieder meine Entscheidungsschwelle. Das heißt, blau sozusagen dieser Teil hier, oder? Das sind die richtigen Entscheidungen. Die roten wachsen hier herein, das heißt, da hinten ist dieser Teil noch, ein bisschen versteckt da hinten. Das heißt, das sind die falschen Entscheidungen. Ja, die hier zwar entschieden werden, weil die Störamplitude eben so stark ist, dass sie die Polarität verändert hat. Und daher ist die Fläche, sozusagen alles, was da drunter liegt, das Rote, ist eine falsche Entscheidung. Da es sich hier um einen binärsymmetrischen Kanal handelt, um eine faire Quelle handelt, also alles perfekte Symmetrie, gilt es natürlich auch für die Entscheidungen, die da oben sind. Das heißt, alles, was da oben liegt und blau ist, ist eine falsche Entscheidung, weil das müsste alles rot sein, da oben, wenn es richtige Entscheidungen sind. Das heißt, ich habe ein Maß gefunden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Symbol in ein anderes Symbol mutiert bei der Entscheidung. Ne? Das heißt, die Fläche sozusagen, die da drunter ist und da ebenfalls da drunter ist, ist ein Maß dafür, wie viele Fehler hier stattgefunden haben. Ne? Dass sich hier symmetrisch, das Ganze symmetrisch aufgebaut ist. Ne? Und die Symmetrie haben wir sehr natürlich gefunden. Ja? Natürliche Art und Weise. Das heißt, genügt es mir, wenn ich hier zum Beispiel nur die blaue hier hernehme und sage, es würde immer eine minus 1 gefunden und ich berechne nur diese Fläche hier, die da hier bis zum Nullwert geht. Ja? Weil beide hier symmetrisch aufgebaut sind, brauche ich nur mal 2 rechnen und ich habe die Wahrscheinlichkeit für alle Fehler. Nämlich eine 1 kann eine 0 übergehen, eine 0 kann eine 1 übergehen. Ja, daher ist es wichtig, hier die Symmetrie zu erkennen. Was ich jetzt nur mehr brauche, ist sozusagen hier diese Fläche zu bestimmen. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit PE, die wir vorher in unserem einfachen Modell am Anfang als gegeben angenommen haben. Ja, dass die Informationstheoretiker machen, sie es einfach sagen, PE muss her, wie immer das auch sei, und dann können wir rechnen. Ja, die PE kommt genau aus dieser Überlegung hier. Ja, das ist aufgrund der Entscheidung. Ja, Grund der Wahrscheinlichkeit für falsche Entscheidung ist die Fläche, die hier sozusagen von dem falschen Symbol hier in das Entscheidungsgebiet des anderen hineinragt. Ja, das ist symmetrisch aufgebaut, daher genügt es, wenn ich hier einen Teil einer Fläche hier berechne. Das Bild ist hierher klar geworden. Ja? Die Grafik, das Sachverhalt, was wir tun wollen, was wir ausrechnen wollen. Ja? Klar geworden. Gut. Jetzt schreiben wir das nur mal ganz grob zusammen, was wir hier gefunden haben. Das heißt, wir haben hier, und zwar wir gehen jetzt von Center Point Detection aus. Das heißt, wir ziehen einen einzigen Sample innerhalb eines Beobachtungsintervalls, am besten in der Mitte, darum heißt es Center Point Detection. Dieser Sample besteht aus zwei Anteilen, nämlich dem konstanten Nutzsignalanteil, ob das positiv oder negativ ist, das haben wir dahingestellt, und einer bestimmten additiven Komponente, die von der Störung herrührt. Und aufgrund dieses einzigen Samples treffe ich einmal eine Entscheidung. So, das heißt, ich reduziere, also ich habe zwei Bearbeitungsschritte. Erstes Reduktion des Signals eines Symbols auf einen einzigen numerischen Wert. Das heißt, ich habe eine Kurvenform, die ich übertrage. Das ist eine analoge Kurvenform. Die Störung ist auch eine analoge Kurvenform. Ja, das heißt, es ist zu jedem Zeitpunkt innerhalb der Beobachtungsdauer auch die irgendeinen Wert. Ja? Ich nehme aber nur einen einzigen Wert aus diesem, Fülle an Werten hier heraus und aufgrund dieses einzigen Wertes treffe ich eine Entscheidung. Ja, das heißt, ich reduziere ein Signal, also eine kontinuierliche Kurvenform, auf einen einzigen Wert. Ja, nämlich den ich sample, den ich abziehe hier. Das heißt, ich setze eine Kurvenform auf einen numerischen Wert um. Elektrotechnisch heißt das Sample. Sample in der Symbolmitte. Punkt. Zweites ist, das ist der erste Schritt. Diesen Sample schmeiße ich einem Detektor hin und sage, entscheide. Ja? Das heißt, der Vergleich dieses numerischen Werts mit einem festen Referenzwert, in unserem Fall, bei dem Beispiel, das ich benutzt habe, aufgrund der Symmetrie, war der Referenzwert der Null-Level, ja, der Nullwert. Ja? Das heißt, ich habe gefragt, ist es größer oder ist es kleiner? Ich habe nur auf die Polarität geschaut. Ja? Das heißt, der Detektor ist ein primitiver Detektor, ein sogenannter Schwellwertentscheider, oder Hard Decision Detector, der sagt, wenn es drüber ist, dann entscheide ich mich für eine 1, das ist 100-mal falsch, und ich entscheide mich für eine 0, wenn es drunter liegt. Ja? So, das heißt, ich vergleiche diesen numerischen Wert mit einem festen Referenzwert, sogenannten Entscheidungsschwelle, und setze sozusagen hier als Operation einen numerischen Wert in eine Entscheidung über. Ja? Das heißt, ich habe einen Amplitudenwert und setze diesen in einen logischen Wert um. Ja, das heißt, ich habe hier eine Entscheidung und die Entscheidung erfolgt aufgrund eines Vergleichs. Ja, ich habe einen Wert und vergleiche den mit irgendwas und daraus resultiert eindeutig eine Entscheidung. Ja, so, das heißt, wichtig ist hier, ich habe Kurvenform, aus der Kurvenform wird ein numerischer Wert und aus dem numerischen Wert wird eine Entscheidung. Ja, ist das klar geworden? Wir werden dieselbe Entscheidungskette oder so wieder ein bisschen großtrabend formuliert, benutzen beim Matched Filter. Ja, das kommen wir erst beim nächsten Kapitel dazu, Optimierung und so. Das heißt, das Matched Filter hat eine spezielle Aufgabe. Die spezielle Aufgabe des Matched Filters ist, dass wir wissen jetzt, wie Center Point Detection funktioniert. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Sample nehmen, ja, dann kann die Störung halt in dem Zeitpunkt halt gerade günstig sein oder ungünstig sein. Ja, und sonst könnte es eigentlich in dem ganzen Beobachtungsintervall günstig sein, aber gerade durch das, dass ich immer in der Mitte abtaste, gerade einen ungünstigen Wert erwischt, eine falsche Entscheidung getroffen. Das heißt, die Aufgabe des Matched Filters ist nichts anderes, als diesen Umstand hier zu bekämpfen oder zu schwächen. Das heißt, ich bilde mir ein Maß, wo die Entscheidung am verlässlichsten ist. So, das erkläre ich Ihnen dann, wenn es soweit ist. Ja? Aber entscheidend ist, ich reduziere wieder eine Signalform in einen numerischen Wert. Ja? Nur die wird halt anders gebildet. Aber übrig bleibt immer ein Wert. Warum? Der Vergleicher, den darf ich nur einen Wert zuführen und aufgrund dessen muss er die Entscheidung treffen. Das ist die einfachste Art der Entscheidung für einen Wert und Hard Decision. Ja? Das heißt, er entscheidet sich halt in dem Sinne für das Vorzeichen. Ja? Wir werden diese Abarbeitung, sozusagen diese Verarbeitungsschritte genauso verwenden können für das Matchfilter. Lediglich die Reduktion erfolgt nach einem anderen Ablauf. Aber im Endeffekt bleibt ein Wert über. Ja? Beim Matchfilter sieht man es dann noch ein bisschen besser. und werde es auch dort dann erklären, wie die Mathematiker dazu sagen. Es ist bei Center Point Detection nicht ganz so offensichtlich. Zu schön geworden das Wetter?
Ja.
Okay. Sonnenschutz, das ist fast ungewohnt. So, ich habe hier noch ein paar nette Bildchen wieder gezeichnet, hier, um den Sachverhalt darzustellen, den ich mehr oder weniger schon erklärt habe. Das heißt, Entscheidung durch Abtasten in der Symbolmitte ist Center, ist das Wesen der Center Point Detection. Ja, der Name ist ja schon sehr aussagekräftig. Ne? So, das heißt, ich nehme hier wieder mein gutes SNR her zum Beispiel und ich habe hier seine Fülle an Werten hier aufgetragen. Das ist mein Beobachtungsintervall sozusagen, aber ich ziehe nur einen einzigen Wert aus diesem gesamten Intervall. Ja, das heißt, das wäre zum Beispiel der Wert hier in der Symbolmitte. Das heißt, ich habe hier einen bestimmten Wert, der additiv aus 1 plus n halt genauer zu diesem Zeitpunkt herrscht. Ja, ich kann mir das hinschreiben, n als Zeitverlauf zum Zeitpunkt gleich 0,5 mal t0. t0 ist die Symboldauer. Ja, das ist genau in der Mitte, die ich hier abtaste. Ja. Das möge dieser Wert hier sein. Ja. So, wenn ich hier bei 1,5 mal t0, das heißt immer im Abstand hier von t0, von der Symboldauer, ziehe ich einen Wert und ich sage, der wäre halt da, oder der trifft relativ gut halt, oder das n ist halt in dem Fall ziemlich, die Amplitude ist ziemlich klein. Ja, das heißt, ich liege sehr gut hier bei dem blauen Wert, da liege ich ein bisschen drüber, könnte auch da drunter liegen. Wenn ich da zum Beispiel den Wert hier samplen würde, würde ich den da bekommen, oder wenn ich da sample, den, oder und so weiter. Ja, das heißt, Sie sehen, es gibt auch günstige Werte und es gibt ungünstige Werte. Und aufgrund der, das Wort chaotisch noch einmal zu strapazieren hier, der Regellosigkeit hier, dieser Störung hier, ist es egal, wo ich den ziehe. Das heißt, das ist die Verteilung hier, die Abweichung von der erfolgt nach einer gauschen Glockenkurve. Ja? So, zwei Repräsentanten hier für 1 und für 0. Die Entscheidungsschwelle ist wichtig, die liegt hier genau, diese fettgedruckte schwarze Linie hier, ist die Entscheidungsschwelle Eta D hier, das heißt, ich vergleiche das mit dem Nullwert als Referenzwert hier für meine Entscheidung. Das heißt, es wird hier nur die Symbolentscheidung aufgrund eines eines verrauschten Samples hier getroffen. So, wie schaut jetzt die Struktur des Kommunikationssystems aus, oder des Detektors in diesem Sinne? Das heißt, Center Point Detection für No Return to Zero Impulsformen hier abgetastet in der Symbolmitte. Das heißt, ich weiß, es gibt zwei Kurvenformen, S1 und S0, ja, die hier irgendwie übertragen werden können. Diese Kurvenformen, das ist der Vorrat, den ich hier habe. SM ist entweder 1 oder 0, dann ist es M da, entsprechend halt, wie die Quelle das entscheidet. Ja, die Quelle ist die entscheidet, ob S1 oder S0 hier. Ja. Hier habe ich additiv meine Störung drauf. Ja, das heißt, additive Störung wird dadurch charakterisiert, dass ich hier eine Additionsstelle habe. Ja, daher auch der Name additiv. Und das amplitudenmäßig wird hier addiert. So, das, was ich bekomme hier, also R steht hier für Receive vielleicht, ist mehr oder weniger, und Z steht hier für Entscheidung. Ja? Entscheidungssignal in dem Sinne. Es ist ja noch ein Z von T, es ist ja auch ein R von T. Das heißt, das sind noch wirklich Kurvenformen, ja? Also Funktionen. Dann taste ich das ab in der Symbolmitte, irgendein schlauer Kreis oder ein Circle sagt mir halt, wo die Symbolmitte ist. Das heißt, das wäre dann Taktsynchronisation. Dann kommen wir später noch. Das heißt, ich setze eine Kurvenform, kleine Buchstaben hier symbolisieren der Einfachheit wegen Zeitabhängigkeit. Ja? Weil ich bei einem einzigen Wert hier für das endliche Zeitintervall mich für eine 1 oder eine 0 zu entscheiden. Aber ich muss mich hier im endlichen Zeitintervall für irgendetwas entscheiden. Das heißt, ich habe hier meine Entscheidungsvariable, einen einzigen Wert. Und diesen Wert führe ich hier einer Schwellwertdetektion zu. Input sozusagen ist hier die Entscheidungsschwelle, in unserem Fall mit 0. Und dann habe ich hier eine Datenbitteentscheidung. Die Datenbitteentscheidung oder Bitteentscheidung hier 1 oder 0 hängt mit der verwendeten Kurvenform hier ab. Ja, die hat eine eindeutige Beziehung zueinander. So, was ist entscheidend hier? Das Entscheidende hier ist der Signalstörabstand hier an dieser Stelle. Ja, das Signalleistung zu Störleistungsverhältnis. Das heißt, ist dieses SNR hier groß, dann habe ich die beiden Stördichten sehr weit auseinandergezogen. Das heißt, sie überlappen nicht bei der Entscheidungsgrenze. Das heißt, sie kommen nicht von einem Entscheidungsgebiet ins andere und produzieren dort Fehler. Dann ist das SNR groß. Ein großes SNR heißt verlässliche oder gute Entscheidung. Ist das SNR klein, ja? Dann wachsen die ineinander. Ja? Und dann gibt es natürlich falsche Entscheidungen. Ja? Das SNR ist Signalleistung zu Störleistung. Die Signalleistung, die kann ich festlegen als Entwickler dieses Systems. Das Rauschen, die Störung, die ist mir vorgegeben. Ja, mit der muss ich leben. Das ist eine Umgebungsvariable. Ja, das heißt, das ist typisch für einen Kanal. Ich kann das irgendwie bestimmen, messen oder sonst irgendwas. Nehmen wir an, wir hätten natürlich stationäre Störverhältnisse. Das heißt, die Glockenform schaut immer gleich aus. Wenn die Glockenform immer gleich ausschaut, dann kann ich natürlich nur über die Nutzsignalamplitude, über das A, die auseinanderziehen. Das heißt, ich muss meine Sendeleistung erhöhen. Ja? Wenn ich meine Sendeleistung erhöhe, dann ziehe ich die auseinander und damit habe ich hier natürlich weniger Verwechslungsgefahr, das heißt, ich habe weniger Fehler da drin. Ja? Das heißt, wie kann ich reagieren, wenn mir die Bitfehler zu viele sind in einem bestimmten Zeitintervall? Also jedes Hundertste wäre falsch und das ist für mich nicht akzeptierbar, dann muss ich die Sendeleistung erhöhen. Ja, wenn ich die Sendeleistung erhöhe, können Sie sich vorstellen, was passiert. Ich ziehe die beiden auseinander, damit überlappen sie nicht und damit werden die Fehler weniger oder gehen überhaupt auf Null. Ja? Das heißt, die Möglichkeiten, die ich hier habe, ergibt sich hier, oder die Verlässlichkeit dieser Entscheidung ist über das Signalstörverhältnis definiert. Ja? Vorstellen kann man das leicht, dass das Auseinanderziehen dieser Stördichten, die ich hier habe, angenommen natürlich, und das ist realistisch, dass die Stördichten stationär sind, dass es sich nicht ändert. So, naja, hier wieder ein schönes Bildchen. Ich habe hier eine bestimmte, den Bitstrom, den ich sende hier, 1.0.1.0.0.1, den möchte ich natürlich auch da unten wieder empfangen. Ja? So, das heißt, dieser logische Strom 1.0.1 wird abgebildet auf dieser blaue Kurvenform. Ja? So, und das rote ist sozusagen die überlagerte Störung. Und damit natürlich auch, weil es sich hier um konstante Abschnitte handelt, zugleich auch das Summensignal, das ich hier überlagert habe. Ja? So, das heißt, da habe ich, jetzt taste ich in der Mitte ab. Dieser Wert hier, da ist 3, da ist 4, also ungefähr 3,6. 3,6 ist eindeutig positiv und damit entscheidet er sich für eine 1. Ja? Ich habe hier einen Wert, den das in der Mitte ab, hier, der war ein bisschen schwer so zu sehen, daher habe ich es vorgegeben, ist hier minus 0,8. Minus 0,8 ist kleiner wie 0, daher entscheidet er sich für eine 0. Hier bin ich wieder eindeutig bei 1,9, das heißt hier entscheidet er sich für 1 und hier bin ich beim Wert 0,4 zum Beispiel. Das heißt, er entscheidet sich für eine 1. Ja, der arbeitet beinhart sein Prinzip ab, ja, ohne Rücksicht auf Fehler. Verluste sind hier Fehler. So, das heißt, ich wähle minus 0,5, ist wieder eine 0, und ich 2,5, ist wieder eine 1. So, alleine durch Hinschauen kann man schon eine gewisse Verlässlichkeit erkennen, ja, wie gut eine Entscheidung war. Ja. Prinzipiell ist es eine quantisierte Angelegenheit. Ja, das heißt, ich führe hier Quantisierung so vor. Ich habe hier analoge Spannungswerte. Ja? Ich habe hier analoge Werte und quantisiere sie zu 1 und 0. Ja? Das heißt, ganz grobe Quantisierung. Warum? Durch die Quantisierung trickse ich die Störung ein bisschen aus. So, hier hat sie aber überlebt, die Störung. Ja? Hier hat sie es geschafft, hier aus einer 0 eine 1 zu machen. Das ist der Fehlerfall. Ja? So, jetzt schauen Sie sich diese blauen Werte an hier. Das heißt, diese blaue Kurve hier, das ist der Nullsignalwert. Den Wert, den ich hier habe, der ist aber 3,6. Das heißt, 3,6 ist viel größer wie 1. Ja? Logisch, ne? Einfache Sache. So, jetzt könnte man aber verleitet zu sein und sagen, naja, diese Entscheidung ist natürlich viel, viel besser, weil die ist nicht 1, sondern 3,6. Ja? Das stimmt natürlich in diesem Fall hier, aber das auch, resultiert natürlich in einer richtigen Entscheidung. Aber jetzt wird es ein bisschen diffizil. Ja? Das heißt, alles, was da drüber ist, ist zwar für den Detektor, für seinen Algorithmus günstig, ja? Aber es enthält in Wirklichkeit keine Information mehr. Ja? Einen Wert größer wie 1 kann nicht auftreten. Ja? Ich schicke ja nur eine 1. Auch wenn er 100 ist, ja? dann heißt es nicht, dass die Entscheidung 100 mal besser ist. Ja? Das ist ein bisschen schwer vielleicht zu verstehen. Gehen wir in die andere Richtung. Sie sehen hier, da bin ich unter diesem Wert. Ja? Das heißt, das, was Sie sozusagen ganz natürlich erwarten würden, ist, dass ich den maximalen Wert, nämlich plus 1 oder minus 1, nicht erreiche. Ja? Das heißt, dass ich irgendwo mich dazwischen befinde, zwischen Entscheidungsschwelle und dem maximalen möglichen Wert, der wirklich Information trägt. Ja? Hier zum Beispiel minus 0,8 ist natürlich im Bereich zwischen 0 und minus 1. Das heißt, ich habe einen Verlust von 0,2 Volt gehabt zu meinem gesendeten Signal und das ist dann wirklich ein, unter Anführungszeichen, ein Verlust. Ja? Hier sehen Sie, da ist 0,5. Das heißt, da habe ich einiges verloren. Aber es ist nach wie vor durch die Quantisierungsoperation eine richtige Entscheidung geblieben. Aber die Verlässlichkeit ist schon relativ klein geworden. Ja? Weil es fehlt nicht mehr allzu viel und da bin ich da sozusagen schon mal drüber. Jetzt müssen Sie sich das natürlich jetzt über viele Werte vorstellen. Das sind ja nur herausgezeichnet, um das Verhalten zu zeigen. Ja? Der da ist natürlich auch ganz typisch, der ist viel größer als eigentlich sein könnte. Ja? Das kann die Amplitude 2,5 nicht auftreten, wenn ich nur 1 Volt hineinschicke in den Kanal. Ja? Das heißt, es muss durch eine Störung zwar konstruktiv auftreten, aber es trägt keine Information für den Entscheider. So, das heißt, der Fehlerfall ist der da. Das heißt, da sieht man vielleicht, oder, wenn ich den Übergang hier so feststelle, da hat es nicht mehr ausgereicht. Ja? Und damit können Sie auch so durch hinschauen und durch das Vorstellen mit der Kurve sich vorstellen, dass wenn die Störung kleiner, oder die Störung hier kleiner wird, ja, also kleinere Werte hier sind, dann sind auch die Abtastwerte näher bei denen Werten, die auch wirklich auftreten können. Ja? Dann wird die Entscheidung natürlich umso besser. Das heißt, wenn das SNR besser wird, dann habe ich weniger Störung drauf, weniger Fluktuation. Damit bin ich natürlich besser, wenn ich irgendeinen Wert ziehe, hier in der Symbolmitte, auch beim richtigen Wert. Ja? Sie sehen hier bei starker Störung, dass der Wert da oben natürlich toll ist, ja? für die Entscheidung, aber im Wesentlichen nicht mehr wert ist, als für eine richtige Entscheidung. Ja? Gut, ist es so in etwa klar geworden. Ja? Gut, dann werden wir morgen fortsetzen und werde mit diesem Bild vielleicht dann morgen noch einmal beginnen.